Hallo liebe ZuhörerInnen, hallo liebe WeintrinkerInnen, hallo liebe Fans von Wein und Weltfrieden, dem Weingedanken-Podcast. Wir haben einen Partner. Neuigkeiten überbringt man gerne und zuerst an die, die man mag. Lars ist noch nebenan, deswegen erfährt er später. Es gibt was Neues. Wir haben einen Partner. Wir haben in der Tat einen Partner, der uns unterstützt, der uns begleitet, der die Idee von Wein und Weltfrieden, von dem Weingedanken-Podcast nach vorne treiben und begleiten möchte. Und ich finde es toll, dass es Geroldsteiner ist. Ich finde es toll, dass es ein Mineralwasser ist. Und ich finde es toll, dass die nicht nur an Wein, sondern dass die auch an uns glauben. Und nun geht's los.
Wein und Weltfrieden, schöner Titel. Also nach wie vor, ich liebe diesen Titel unseres Podcasts.
Bin auch wirklich sehr stolz darauf, dass du den gefunden hast. Habe ich das schon erwähnt, dass du den gefunden hast?
Danke, dass du das auch ohne mein Zutun, jetzt kann ich dir den Zehner rüberreichen, nochmal erwähnt hast, dass das meine Idee war.
Aber schön, dass du heute da bist. Wer bist du?
Ich bin Silvio.
Und ich bin Lars.
Und du bist Lars. Hallo Lars.
Aber Mensch, das Thema ist heute ein bisschen ernstes, ne? Was wir uns so ein bisschen rausgesucht haben, oder?
Warum ernst?
Weil es irgendwie trocken ist.
Wie so ein alter Lederstrumpf, meinst du?
Ja, genau. Manchmal riecht es und schmeckt es auch so. Hast du mal versucht, und damit sind wir auch beim Thema, hast du schon mal versucht, dich mit Wasser zu beschäftigen?
Also ja, also aus ganz aktuellem Grund. Wir sind nämlich umgezogen im schönen Hamburg in einer Altbau, also in Altbauwohnungen, und da ist das Thema Blei ein großes, nämlich alte Bleileitung. Insofern habe ich mich sehr intensiv mit Wasser befasst, auch vorher schon. Weil man ja sehr stolz auf das deutsche Leitungswasser sein kann und ich mir eben in eben jenen Altbauwohnungen in Hamburg das Schleppen von Kisten ersparen wollte und man eben Leitungswasser trinkt.
Habt ihr oder macht ihr jetzt? Also wollt ihr das Blei oder wollt ihr
es vermeiden? Wir haben es gemacht und sind gerade in der Findungsphase, ob auch weiterhin das Besprudeln von Leitungswasser gesundheitserhaltend ist, aber das nur...
Was ja allgemein sehr, sehr umstritten ist, also das Trinkwasser wird schon extremst kontrolliert, aber auf verschiedene Mittelchen eben nicht. Also jemand, der mir medizinisch sehr nahe steht, sagte, würde man Leitungswasser trinken, und das ist jetzt Hörensagen, würde man pro Monat eine Voltaren zu sich nehmen, beziehungsweise hat man das Leitungswasser in Chemnitz zum Beispiel analysiert es ja und hat aufgrund des Leitungswasser festgestellt, dass man in Chemnitz den höchsten Crystal-Umsatz hatte.
Ja,
es muss ja irgendwo im Leitungswasser drin sein.
Wobei das nicht, Frankfurt war, glaube ich, der höchste Kokainumsatz. Ja, sicherlich wird man das irgendwie nachweisen können, also in welchen Spurenelementen oder welcher Konzentration auch immer. Bin ich jetzt nicht firm in den Daten und würde mich als Journalist da jetzt auch nicht weiter aus dem Fenster lehnen wollen. Habe aber auf den Reisen um den Globus erfahren können, dass die Wasserqualität in Deutschland schon echt ziemlich gut ist.
Ja.
Und dass man, es gibt Länder, da wirst du gewarnt davor, beim Duschen irgendwie Wasser an den Mund zu bekommen. Mhm. Weil entweder der Chloranteil so enorm hoch ist oder kein Schwein weiß, wo das Wasser herkommt. Und bei der Wasserqualität in Deutschland ist es ja auch mal, es kommt ja diese Diskussion dazu. Also am Ende kann das Wasserwerk ja nur das sagen oder Aussage über das Wasser treffen, was aus dem Wasserwerk kommt und was in die Hauptleitung geht. Ja, was dann in das Haus...
Was ja auch so zwei Drittel aus dem Grundwasser heraus resultiert und dadurch natürlich ganz grundunterschiedlich.
So, aber was natürlich jetzt, wenn das Wasser da in so ein Haus reingeht, da in die Hausanschlüsse kennt man nicht, wenn da Bleileitungen sind, sind da Bleileitungen, und wie wir aus der Geschichte nun wissen, hat Blei im Wasser und durchaus den einen oder anderen auch großen Künstler dahin gerafft oder zumindest übel nachgespielt. Also Beethoven zum Beispiel soll angeblich eins seiner Schlussleiden soll eine Bleivergiftung gewesen sein. Aber wie auch immer, also ich bin noch auf einer anderen Weise mit Wasser in Berührung gekommen.
Das eine Mal.
Nämlich, dass ich gelernt habe, eben durch meine Zeit in Italien, dass wirklich wer Wein trinkt, trinkt auch Wasser. Mhm. Also geradezu sklavisch wird da zu jedem Glas Wein auch Wasser getrunken. Gerade was das Daydrinking betrifft, wenn da mittags einer sitzt, da wird halt auch ordentlich Wasser dazu getrunken, und das hilft auf jeden Fall, um noch bei Sinnen zu bleiben.
Hilft massiv wirtschaften, also das merkt man bei jeder
Weinprobe, in diesen, die man mal irgendwie... Ja genau, und in diesen ganzen Weingegenden und Weinregionen, wo viel Wein getrunken wird, wo das wirklich auch zum Leben dazu gehört, geht das eben immer mit Wasser einher. Hm. Und Ich habe dann aus gesellschaftlichen Gründen irgendwann festgestellt, dass ich großer Fan des Sprudelwassers bin. Mhm. Dass, wenn man viel Wasser trinkt, dass es besser ist, wenn man kein Sprudelwasser trinkt, wenn man sonst durch
seinen Sprachfluss unterbrechen muss.
Den Sprachfluss unterbrechen muss, weil
oder da die Worte da bereichern ein, muss durch sich eine intuitiven Töne.
Weil ich dann die Luft irgendwie doch Raum verschafft. Ja, das sind so die Berührungspunkte mit Wasser. Und ich habe mal mit viel Freude verfolgt, wie dein Berufszweig.
Mein Berufszweig?
Dein Berufszweig im, ich glaube, war das im Feinschmecker, wo das so eine Kampagne gab von irgendeinem Wasserhersteller, wo da für Wasser geworben wurde. Und beobachte eben inzwischen auch, dass es so Gourmetwasser und Biowasser gibt und dass man ist auch Weinsommelier.
Veganes Wasser.
Veganes Wasser gibt es auch noch, okay. Also da ist kein Käfer auf dem Weg irgendwie in die Flasche dahingerafft worden. Und dass es auch Weinsommeliers gibt.
Die nee, Wassersommeliers. Weinsommeliers.
Entschuldigung.
Ja, ist gut.
Aber da war
verstehe
der
ich, ja.
Gedanke, du weißt, ja. Der Wille war Vater ja. Des Gedanken. Und dass es offenbar bei Wasser so viel Unterschiede gibt, dass es eines Sommeliers bedarf. Und dann schließt sich ehrlich gesagt meine Frage an. Ist das so?
Grundsätzlich ist auch bedarf es, ich würde es eher eines Experten benennen. Also Sommelier ist ja normalerweise jemand, der sich um den Gesamthaushalt kümmert, um jegliche Art von Genussmitteln innerhalb eines
Haushalts. Also in der klassischen Definition des Wortes Sommelier.
Genau, und im Neudeutschen, um da jetzt nicht drauf wieder rumzureiten, dass es mittlerweile eben auch, keine Ahnung, ein Bildersommelier gibt oder, was bist du, ein Wortsommelier eigentlich? Oder du bist auch ein Bildersommelier? Also das ist eben, da wollen wir nicht weiter drauf rumreiten, Obacht, sondern das... Ja. Im Neudeutschen versucht man einen Experten als Sommelier zu deklarieren und in dem Fall
ist ein Wassersommelier zu nutzen, um dem Ganzen so einen Anschliff des Edlen genau. Zu geben oder Kurz anscheinend. Zusammen.
Ja, um ein anderes Wort für Experte, weil das immer so statisch und so wissenschaftlich klingt.
Jetzt mal sind Experten auch ein sehr furchtsames Volk. Na, wann immer der Experte irgendwie in der journalistischen Sprache auftaucht,
heißt
der
Experten
befürchten, dass die Welt untergeht. Ne? Ah, okay. Und die Experten befürchten, dass das Wetter... Also sie sind sehr furchtsam, also insofern würde man sagen, der ist vorbelastet, der Sommelier ist ein lustiger Zeitgenosse, beschäftigt sich mit den netteren
Dingen. Mit einem Thema ganz spezifisch und so eben in dem Fall auch mit Wasser. Wahrscheinlich fing das um 2000 an. Also es fing eigentlich in Deutschland damit an, dass der damalige und ich glaube erste deutsche Sommelier-Weltmeister sich intensiv mit dem Thema Wasser beschäftigt hat. Markus de Monego hat ein Wasserbuch rausgebracht, hat für Wasser Fürsprache gehalten. Das war so dieses große Aha-Erlebnis. Also wir wussten ja alle, dass es viel Wasser gibt. Nicht nur Rhein und Elbe runterfließen, sondern auch in Flaschen abgefüllt. Als Mineralwasser, was natürlich mit dem Leitungswasser nur bedingt bis gar nichts zu tun hat. Mit Quellwasser schon. Also es ist ja schon die ganz große Unterscheidung zwischen einem industriellen Quellwasser auf der einen Seite und Mineralwasser auf der anderen Seite. Die gibt es beide in Flaschen. Aber das eine wurde eben 200 Mal getestet, mindestens. Und das andere, da macht man den Hahn auf. Sondern dass es eben auch innerhalb dieser Wassermarken ganz, ganz viele Unterscheidungen gibt. Und diese einen extremen, maßgeblichen Einfluss auf die Weinkombination, auf das Bewusstsein des Körpers, auf die Entwicklung des Körpers nehmen kann. Also es ist ein Riesenunterschied, ob ich jetzt ein, keine Ahnung, Geroldsteiner oder Faching trinke.
Warum?
Zum einen, weil die Mineralisierung innerhalb der Wässer unterschiedlich ist.
Der Wässer? Und sagt man der Wässer? Plural von Wasser.
Kannst du mal Google aktivieren? Ich weiß es nicht. Der Wässer, was? Wässer?
Der Gewässer.
Der Gewässer in der Flasche, des Sprudelns in der Flasche. Ich weiß es nicht. Also nagel mich damit nicht fest.
Ich will nicht nageln,
weiter. Der Wässer. Jetzt bin ich jemand einen Faden verloren, aber danke für die Höflichkeit.
Ich wollte nur, also wir sind ja hier ein ordentlicher Laden. Und was sagt denn, wir fragen mal Google. Also, Singular das Wasser und wo ist der Plural? Die Wasser. Die Wasser. Sprich, Wasser ist ein Pluralwort, kannst du drehen, wie du willst. Wasser bleibt Wasser. Einzeln, allein
und heißt oder dann auch zu die, öfter. Heißt das dann die Gewässer?
Die Wasser.
Aber das Gewässer, die Gewässer.
Aber das Gewässer?
Das Gewässer. Echt besoffen, oder?
Wir waren da jetzt auch nach. Das heißt also, das Gewässer und die Gewässer ist auch ein Pluralwort. Und das Wasser und die Wasser ebenfalls ein Pluralwort. Dann haben wir das auch mal geklärt. Auch
also, es gibt halt irgendwas
Thema Schluss. Wasser bei Wein und Weltfrieden.
Scheitern wir.
Jetzt kommen wir aber mal zu dem Weingedanken-Podcast. Sprich, was hat das Wasser tatsächlich mit dem Wein zu tun?
Insofern, dass du, also das ist maßgeblich Wirtschaften hilft, wie du eingangs schon gesagt hast. Also Wasser verdünnt ja Alkohol, wenn ich es körperlich zuführe. Und somit sollte ich ungefähr, weil der Alkohol natürlich auch dehydralisierend wirkt, die doppelte Menge, die ich an Alkohol, also an Wein trinke, auch an Wasser trinken, damit es mir am nächsten Tag besser geht, damit mein Körper den Alkohol besser verarbeiten kann. Und dass ich eben nicht gegen, sondern für meinen Körper arbeite. Grundproblem allgemein beim Wasser ist natürlich immer, dass ich darauf achten sollte, welches Wasser ich trinke, weil ein Wasser sich aus verschiedenen Mineralien zusammensetzt und ob ein Wasser jetzt magnesiumhaltig oder kalziumhaltig oder wie auch immer ist, bestimmt das die Charakteristik meines Weins. Also ich kann die Mineralität, ich kann die Säurestrukturen, ich kann den Süßecharakter innerhalb des Weines mit dem Wasser, mit den Wässern, mit dem Wasser, mit dem mehrfach flüssigen beeinflussen.
Und mit den verschiedenen Wassersorten?
So unter anderem eben auch die Speisen. Also wenn ich ein sehr, sehr salziges Wasser, salzig schmeckendes Wasser nehme, kann ich so manches Gericht, was der Koch serviert
oder gekocht hat,
genau,
Entschuldigung.
Letztlich verhunzen. Und das zu beobachten, war damals um die Jahrtausendwende revolutionär. Und eben, wie gesagt, der damalige Sommelier-Weltmeister Markus hat sich dem gewidmet und hat damit so eine richtige Tür aufgestoßen, was manche dann extremst gelebt, zelebriert und sterilisiert haben. Stilisiert haben. Und das ging bis dahin, dass man eben Wasserkarten von 10, 20, 30 Wässern hatte. Darf ich bitte Wässer sagen?
Du kannst, also wir sind ein freies Land, du kannst dich äußern, wie du möchtest. Wir rufen dann nochmal den Duden an und entschuldigen uns, aber du kannst weitersprechen.
Man das eben teilweise übertrieben hat.
Bin übrigens Mitglied hat man der Gesellschaft für deutsche Sprache, möchte ich an der Stelle nochmal erwähnen.
Herzlichen Glückwunsch.
gute Leute.
Die sehr gute
sich,
Leute.
Kümmern sich um was leider uns ein bisschen flöten geht, aber das ist ein
in anderes Tat. Problem. Und ich habe da auch einen sehr, sehr engen Draht, wenn ich einen kleinen Querflug haben durfte, einen sehr engen Draht zum Herrn Kunz, der aus dem schönen Stadtteil Striesen kommt, in Dresden. Und den habe ich mal kennengelernt aufgrund von Irrwegen. Und daher, also der einer der Mitglieder der Gesellschaft der deutschen Sprache ist der Herr Kunz. Und liebe Grüße hier von hier.
Die deutsche Sprache
Wir schneiden das raus, würden wir hier schneiden, aber wie auch immer.
Also. Wir lassen das drin, weil die deutsche Sprache hat jede Unterstützung verdient. also an jeder Stelle und von jedem.
Also aber ich finde, das Thema Wasser wird teilweise missbräuchlich, völlig überstrapaziert und wird eben auch oftmals zu kommerziellen Zwecken überproportioniert dargestellt, also sprich, wenn ich eine Wasserkarte von 40 Wässern habe, finde ich das völlig überproportioniert, weil kaum jemand das wirklich gezielt beraten kann. Aber ich finde es innerhalb einer Restauration mehr als angenehm und hilfreich, wenn ich eben mehr als 1, 2, 3 Gewässer habe.
Also was übrigens, erinnere mich da auch noch dran, wo diese Wasserdiskussion so losging, ich habe dann immer so ein bisschen kopfschüttelnd. Also es gibt ja durchaus auf meinen Reisen auch in ferne Länder, auch gerade Afrika oder so ein bisschen jetzt nicht so die Main-Spots des Tourismus, die sehr wenig Verständnis haben, dass man für Wasser, das man in Flaschen abfüllt, Geld verlangt. Zum einen und habe dann gelernt, gerade in dem Ostteil der Welt, also in Russland, dort gibt es georgisches Wasser. Das georgische Wasser ist das steht für salziges Wasser. Also hochgradig, also ist kurz vor, du spuckst es wieder aus. Finden aber alle ganz fetzig. Also nehmen auch Menschen so zum Kochen von Nudeln auch so direkt fertig quasi, da wird nicht nochmal nachgesalzen. Da ist mir das zum ersten Mal so klar geworden, was das bedeutet, was massive Mineralität, also Salzhaltigkeit bedeutet. Und wenn ich jetzt so ein salzhaltiges Wasser trinke, was so Hilft das jetzt dem Trinken von Weißwein?
Oder? Es beeinflusst den Weißwein massiv. Also es verändert ihn in seiner Geschmacksstruktur und seine Geschmackskultur. Daher sollte man das Wasser eben auch mit viel Bedacht, auch das Wasser für die Weinprobe mit viel Bedacht auswählen. Und man merkt das, einfach mal 5 Flaschen Wasser kaufen und die parallel probieren. Das ist ein riesen Erlebnis. Oder wenn man es dort nicht schmeckt, ist das Allereinfachste, wenn man sich 5 Tassen Kaffee zum Beispiel aufbrüht und zu jedem die gleiche Menge unterschiedliches Wasser hinzugibt. Durch diese Betonung der einzelnen Säureelemente in dem Kaffee und der Geschmackselemente in dem Kaffee schmeckt man es halt noch intensiver heraus. Und da merkt man, wie stark eben Wasser beeinflussend wirken kann. Einfach mal ausprobieren, das ist ein total spannendes Erlebnis. Aber ich würde damit anfangen, einfach 5 Flaschen Wasser, eben auch gerade wenn ihr anfangt zu Hause das heimische Wasser auszusuchen. Ich würde ganz wichtig auf Regionalität achten. Warum soll man ein Wasser quer durch die Republik fahren, es sei denn, du hast in der Tat ein geschmackliches Lieblingswasser, das klingt aber nicht so heraus. Ich zum Beispiel mag verschiedene Wässer sehr gerne und gönne mir die hin und wieder auch. So normales sind keine Wässer für 20.000 Euro, sondern im normalpreislichen Rahmen. Und hin und wieder genieße ich die sehr gerne, aber so als Hauptwasser haben wir auch ein regionales Wasser, was hier aus der Region kommt, um den grünen Fingerabdruck einfach zu wahren.
Und das finde ich, ist ja durchaus ein Thema, was mich sehr beschäftigt als einfachen Menschen oder einfachen Kunden und Gast in einem Restaurant, so man da irgendwie einen Weg reinfindet. Ist der Preis des Wassers, der mich manchmal so ein bisschen, ich will nicht sagen, erschüttert, aber...
Im Restaurant oder im Allgemeinen?
Im Restaurant.
Ja.
Wo ich mir dann manchmal denke, okay, das mag dann hier, Panna, Pellegrino, irgendwas für irgendwie ja, 8 Euro. Ja, das ist absurd, aber es ist dann irgendwie das Wasser, was es gibt. Hm. Wo dann die Flasche Wasser da kostet die Pizza, kostet die 6 Euro beim Italiener und die Flasche Wasser kostet 6,50. Hm. Kannst du mir mal erklären, wie das zustande das ist kommt?
Die, eigentlich skurrile Situation der Mischkalkulation in Deutschland. Also es ist ja auch in kaum einem Land so überpräsent, dass Wasser so exorbitant in der Relation teuer ist. Also normalerweise müsste die Pizza 14 bis 18 Euro kosten, das Wasser halt 2 Euro. Würdest du alles gleichermaßen kalkulieren? Und viele versuchen halt einfach ihren Kostenapparat über die Getränke zu regulieren, sei es eben Bier, was ja auch in der Relation zum Einkaufspreis extrem teuer ist, oder Kaffee, eine Tasse Kaffee von der durchschnittlichen Kaffeequalität kostet im Einkauf vielleicht 50 Cent. Und wird für 2 Euro, 2,50 Euro, 3 Euro verkauft. Von dem her...
Im Restaurant, der Espresso, der ganz normale Espresso geht nicht unter 3 Euro. Also 2,80, 3,50, genau. So bewegt
genau,
sich das.
Genau, genauso beim Wasser fällt es dir halt extrem auf, weil du selber Wasser kaufen gehst und da siehst, wie eigentlich günstig der Einkaufspreis und wie teuer der Verkaufspreis im Restaurant ist. Im Gegenzug, wie gesagt, würdest du die Speisen vernünftig wie in anderen Ländern kalkulieren, wie teilweise in Frankreich oder in anderen Ländern, dann hättest du dort einen ganz anderen Speisenpreis und hättest einen wesentlich günstigeren Getränkepreis. In Deutschland hat sich etabliert, dass Getränke teuer sind und Speisen günstig. Weil wir halt wahrscheinlich im Allgemeinen für unser Essen so wenig ausgeben.
Wie verhält sich, also abgesehen davon, also dass man über dieses Wasser in Flaschen diskutieren kann, aber wie verhält sich das Wasser in der Plastikflasche? Also das ist doch, gast das aus, verändert das den Geschmack, kann man das lagern? Dass man was in Glas lagern kann, wissen wir seit ein paar hundert Jahren, das funktioniert irgendwie. Aber wenn ich dann so sehe, dass irgendwie so die Plastikflasche da schon so seit anderthalb Jahren an der Ecke steht und dann drückt der einer die Flasche in die Hand, ist das Wasser muss doch da irgendwas machen, oder?
Schon ein gravierender Unterschied. Ich empfinde es als gravierenden Unterschied, ein Wasser aus der Plastikflasche oder Plastikflasche oder aus der Glasflasche. Vielen ist das nicht so wichtig und die genießen das dann genauso aus der Plastik- oder aus der Plastikflasche wie aus der Glasflasche. Also sie haben vielleicht nicht diese geschmackliche Sensibilität oder sprechen dem nicht die Wertigkeit zu. Was in dem Sinne auch völlig in Ordnung ist. Eigentlich ist es ökologischer Wahnsinn, das Wasser in einer Glasflasche zu transportieren. Das ist eine reine geschmackliche Sache. Aber rein aus der Ökobilanz heraus totaler Quatsch.
So, jetzt mal zurück zum Wein. Also wir empfehlen grundlegend ein Glas Wein, ein Glas Wasser.
2 Glas Wasser, ein Glas Wein. Hat auch den riesen Vorteil, dass du eigentlich mehr Wein schaffst, aber weniger Wein möchtest. Also du trinkst den Wein dann nicht aus dem Durstcharakter heraus, sondern du trinkst ihn aus dem reinen Genuss. Also du wirst beobachten, wenn du dir vornimmst, zu einem Glas Wein 01 0,2 Wasser zu trinken. Wirst du automatisch weniger Wein trinken, wirst den Wein aber
intensiver genießen. Weil die Gesamtmenge der Flüssigkeit, die ich aufnehme, einfach ist ja irgendwann begrenzt.
Genau. Ja. Also zumindest, wenn du den Gesprächen am Tisch weiter lauschen möchtest, nicht ständig aufs Klo rennen möchtest.
So, und basismäßig ist doch letztlich, kann die Empfehlung zu Wein nur stilles Wasser sein?
Nö, das kann genauso Wasser mit Kohlensäure sein. Also da muss es nicht, muss es kein stilles Wasser sein. Stilles Wasser ist besser, weil du natürlich eine Säure weniger und somit einen geschmacksprägenden Stoff weniger hast. Grundsätzlich als kleine Empfehlung für eine Weinprobe, die man selber besucht oder die man selber ausrichtet, finde ich es ganz wichtig, auf keinen Fall das Wasser als Neutralisator zwischen den Weinen zu nehmen. Das geht nicht. Also es gibt eigentlich, wenn ich eine Weinprobe habe, zwischen den Weinen nichts zum Neutralisieren, absolut nicht möglich. Also man sagt ja hin wieder Glas Wasser, um mich selber zu neutralisieren oder eben ein Stückchen Brot. Beim Brot hast du das Riesenproblem, du hast Stärke, du hast Süße. Der Wein braucht ewig, um sich selber dann so einer ganz neutralen und wirklich reinen Art zu präsentieren. Beim Wasser genauso, das merkt man ganz einfach, wenn ich jetzt ein Glas weitere oder einen Schluck Wein trinke, dann ein Stückchen Wasser und dann wieder den Wein, präsentiert er sich ganz anders. Also da lieber einen zweiten Schluck Wein, wenn ich den Wein als solches und ganz rein analysieren möchte, aber mir nicht versuchen vorzustellen, dass das Wasser neutralisieren würde, weil Wasser nicht geschmacksneutral ist.
Okay, also trotzdem Tendenz zum stillen Wasser.
Richtig, ja. Also es ist aber auch nicht gesünder. Also man hört ja immer Kohlensäure und Säure hat ja immer was Negatives, aber rein für die Gesundheit ist es total egal, ob Wasser mit oder ohne Kohlensäure. Nur grundsätzlich für die Kommunikation und wenn man das selber mag, wenn man das kohlensäurehaltige Wasser nicht als erfrischender und somit als angenehmer empfindet und einem das selber bumpe ist, dann stilles Wasser.
Okay, und jedes Wasser ist gut zum Wein, weil es das Ganze ein bisschen...
Das ja, aber nicht jedes Wasser. Also da würde ich einfach auf die Analysewerte mal schauen, stehen auf jeder Flasche drauf und dann möglichst darauf schauen, dass ich ein möglichst neutrales Wasser habe. Also kein zu basischen, kein zu säurehaltiges Wasser. Also ich würde eins nehmen, was möglichst ausgeglichene Analysewerte hat. Und dann eben, also ich würde einfach versuchen, mit dem Wasser bewusst umzugehen. Das ist, wozu ich animieren möchte. Also ich kann meinen Mineralienhaushalt bevor ich mir irgendeine Pille einwerfe, mit Wasser steuern. Wenn ich Magnesiummangel habe, dann trinke ich magnesiumhaltiges Wasser. Einfach mal einen Blick aufs Etikett werfen und schauen, was dieses Wasser als solches auszeichnet. Und dann kann ich das Wasser für mich als Nutzbringer nutzen. Und letztlich ist es auch so teuer nicht, es sei denn halt die Schlepperei, dann brauche ich kein Wasser aus dem Hahn trinken.
Also dann noch als Tipp, also wir haben inzwischen gibt es ja sehr viele Getränkelieferdienste auch und die schlüsseln das in der Regel sehr, sehr genau auf, was da an Bestandteilen drin sind. Also falls sich jetzt jemand fragen sollte, wo man diese Information vorab herbekommen könnte.
Vor dem Kaufen der Flasche. Und das Interessante ist aber eben auch dieses Hochstilisieren des Wassers, dass es eben mittlerweile, du hast es vorhin angesprochen, oder habe ich es angesprochen, weiß ich gar nicht, dass es mittlerweile Bio-Wasser gibt.
Ja, habe ich gesagt, ja, das finde ich absurd. Also, das heißt, finde ich absurd, aber und wenn man dann eben genau auf diese Werte schaut, sind das absolut die identischen Werte an Mineralien, also mal sei es Magnesium, Salze etc. Ist wie die normale Version, die Gourmet-Version hat auch ebenfalls die gleichen Werte. Die eine Flasche kostet 1,10 € und die andere irgendwie 2, 3, 4 Euro. Das finde ich schon enorm. Aber augenscheinlich ist ein Markt da für das Gourmet und das Bio-Wasser.
Ja, es sind oftmals reine Marketing-Sachen. Reine Marketing, also es war ein riesen Rechtsstreit von einer Wasserquelle, die nahe Nürnberg ist, die durchgesetzt hat, dass ihr Wasser eben aufgrund von verschiedenen nachweislichen Dingen als Biowasser bezeichnet werden kann. So haben mittlerweile ganz, ganz viele Wasserproduzenten sowohl ein normales, konventionelles als eben auch ein Biowasser, was aber letztlich aus derselben Quelle herrührt. Was aber auch gewisse Zertifikate durchlaufen muss und was wahrscheinlich dann eben auch den Preis irgendwo erklärt.
Bio ist ein großes Thema, dem wir uns auch nochmal widmen werden in Zukunft, in naher Zukunft. Da wird es dann aber um Wein gehen,
ja, und nicht
um
Wasser. Themen gibt es Millionen, also um Wein und sonst. Wenn wir kein Thema mehr haben, erzählst du einen Schwank einfach aus deiner...
Aus meinem lustigen Leben. In diesem Sinne wünschen wir einen
Erfrischenden.
Einen erfrischenden Morgen, einen erfrischenden Nachmittag, wann immer Sie uns hören und uns gewogen sind. In diesem Sinne, bis später.
Lars? Lars? Lars! Es darf nicht wahr sein, es ist wahrscheinlich das einzige Mal, wo er schnell ist, also schnell weg. Tja, jetzt habe ich vergessen, ihm die Neuigkeiten zu überbringen. Also wir haben einen Partner. Wir haben einen Partner. Ich finde das wirklich ganz toll. Ich finde es genial. Und ich finde es toll, dass wir einen so wirklich genialen Partner haben. Gerold Steiner. Wahrscheinlich das Wasser, das ich glaube, am meisten oder extremst für die Kombination von Wasser und Wein engagiert und da richtig gut bei ist. An tolle Projekte glaubt und eben somit auch an uns glaubt. Unser Projekt, unseren Wein- und Weltfrieden, unseren Weingedanken-Podcast nach vorne treiben möchte, begleiten, unterstützen möchte. Danke, Gerold Steiner. Ja, lass dir alles Gute.